SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin mit Susanne Henn. Hallo. Purpurbakterien kennt eigentlich niemand. Aber sie sind überall da, wo nur ein wenig Feuchtigkeit ist. Sie sind anspruchslos, für den Menschen ungefährlich und haben tolle Fähigkeiten, zum Beispiel die, Wasserstoff zu produzieren.
Kurz gesagt ist es so, die Bakterien aus Nährsubstrat bekommen sie sehr viele Elektronen in ihr System und diese Elektronen geben das Signal, ich muss jetzt ganz viel Produktion von Wasserstoff machen und die müssen das loskriegen und am besten kriegen sie es los, indem sie diese vielen Elektronen auf Protonen übertragen und dann entsteht Wasserstoff.
Sagt Dr. Caroline Autenried vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart, die mit daran forscht, wie man auf diese Art Wasserstoff in großen Mengen produzieren kann. Das ganze Gespräch gibt's gleich hier. Außerdem schauen wir heute in global, wo überall in Europa das Wasser knapp wird, was das für Folgen hat und welche Ideen daraus entstehen. Grüner Wasserstoff gilt als der große Hoffnungsträger, wenn es um die Frage geht, wie wir in Zukunft unseren Energiebedarf decken. Das Problem ist nur, um Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zu spalten, braucht man viel Energie und die sollte dann auch aus erneuerbaren Quellen kommen. Aber auch Purpurbakterien können Wasserstoff erzeugen, im Dunkeln und mit ganz geringem Energieaufwand. Wie sich das im großen Stil nutzen lässt, das wird gerade im vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Forschungsprojekt ROTEC am Fraunhofer-Institut in Stuttgart erforscht. Bis Ende des nächsten Jahres will man herausfinden, ob und wo sich dieses Verfahren im großen Stil einsetzen lässt. Und worum es genau dabei geht, das habe ich mir vor der Sendung von Dr. Caroline Autenried erklären lassen. Sie ist beim Fraunhofer-Institut in der Abteilung Nachhaltige Wertschöpfungssysteme und war bei ROTEC von Anfang an dabei.
Global, das Gespräch.
Frau Autenried, wie wird aus Purpurbakterien Wasserstoff?
Die Purpurbakterien scheiden den Wasserstoff eigentlich als Abfallprodukt aus. Üblicherweise, wenn sie in zu viel Stress sind, durch zu viel Licht. Aber bei uns in unserem Labor können wir es auch machen, indem wir ihnen ganz viele zuckerhaltige Abfälle geben. Dann kommen sie auch in diesen Modus, dass sie denken, sie haben zu viel Licht. Sie sind gestresst durch zu viel Elektronen in ihren Membranen und sie müssen das einfach loskriegen.
Könnten Sie mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert? Ich habe jetzt Purpurbakterien. Was mache ich mit denen?
In einer speziellen Nährlösung kann ich die animpfen. Also das ist so, ich habe Mineralstoffe, Zucker, organische Säuren habe ich in einer wässrigen Lösung. Und da kann ich dann, wie wenn man Kefir macht, dann nimmt man ja auch einen kleinen Teil, den man dann wieder in den großen Teil eingibt. Also ich impfe das einfach an, gebe das in die frische Nährlösung und dann wachsen die von selber hoch, also vermehren sich. Und in der Zeit machen die dann interessante Dinge, wie zum Beispiel Wasserstoff.
Was brauchen Sie denn, um Wasserstoff zu machen?
Da brauchen sie Zucker. Zucker und auch organische Säuren. Und im Labor haben wir das immer, den Zucker so direkt dazugegeben. Aber jetzt haben wir auch in den letzten Jahren rausgefunden, dass es auch mit zuckerhaltigen Abfällen geht. Also mit Abfällen aus der Fruchtsaftverarbeitung, wenn man Saft macht, der ganze Trester, der übrig bleibt, aus dem kann man immer noch mit Wasser ganz viel zuckerhaltige Flüssigkeit extrahieren. Das reicht als Nährsubstrat für die und mit diesem zuckerhaltigen Wasser machen die Wasserstoff.
Und die brauchen noch nicht mal Licht?
Nein, das ist der ganze Trick bei unserem System. Sie brauchen kein Licht, weil sie sind so einfache Bakterien. Die merken gar nicht, dass sie nicht im Licht sind, weil sie haben diesen Zucker und diese Elektronen aus dem Zucker und haben kein Detektionssystem für das Licht und machen trotzdem alles so, wie wenn sie im Licht wären.
Das heißt, der Prozess ist auch gar nicht energieintensiv?
Nein, überhaupt nicht. Wir müssen keine Energie für Beleuchtung verwenden. Natürlich brauchen wir Energie für den Computer, der das ganze System steuert. Wir brauchen auch ein bisschen Energie zum Aufwärmen oder Kühlen. Also sie müssen bei 30 Grad wachsen und auch ein bisschen Energie zum Rühren. Aber es ist lang nicht so viel Energie, wie wenn ich stark beleuchten müsste oder wie wenn ich andere Bakterienkulturen habe, die schneller gerührt werden müssen.
Und im Vergleich zum Wasserstoff, der mit Hilfe von Elektrolyse gewonnen wird, wie sieht da der Energievergleich aus?
Da sind sie auch auf jeden Fall sehr viel energieeffizienter, weil ich muss sehr viel elektrische Energie hineinstecken, um Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zu spalten.
Und wie sieht es mit den Kosten aus?
Die Kosten sind sozusagen eigentlich auch gleich null, weil unser Nährsubstrat ein Abfallstoff ist, den diese Fruchtsaftfirma sonst sogar noch teuer entsorgen müsste. Also wir sparen dann der Firma sogar noch die Entsorgungskosten.
Und der Wasserstoff, der dabei entsteht, der kann überall angewandt werden, wo man sonst auch Wasserstoff anwendet?
Ja, und der ist auch ziemlich sauber. Bei uns kommt nur Wasserstoff und CO2 raus, keine schwefelhaltigen Gase oder so, sondern reiner Wasserstoff.
Und was passiert mit dem CO2?
Das CO2 hatten wir früher gedacht, das müssen wir irgendwie loswerden oder speichern oder sonst was. Jetzt haben wir aber herausgefunden, viele Firmen brauchen reines CO2, so zum Beispiel für die Trockeneisherstellung oder auch gerade in der Getränkeindustrie, also das ins Bier, in den Sprudel, da muss überall CO2 rein. Und dieses CO2 ist so sauber, das kann für die Getränkeindustrie benutzt werden.
Irgendwann können die Purpurbakterien keinen Wasserstoff mehr produzieren, dann ist das ausgereizt, aber dann kann man sie noch für andere Dinge nutzen.
Genau, weil während des Wachstums, da machen sie dann ganz viele photosynthetische Pigmente, die sie eben für die Photosynthese bräuchten. Das sind zum Beispiel Carotinoide, weil diese Purpurbakterien, wie der Name schon sagt, sind ja so purpurfarben und dieser rote Farbstoff sind Carotinoide. Die sind im medizinischen Bereich sehr nützlich, also Carotinoide sind gut für die Augen, sie können auch vorbeugend gegen Krebs wirken. Also Carotinoide sind sehr nützlich und auch andere Stoffe auch für die Medizin, zum Beispiel Hämproteine, das wären zum Beispiel künstliches Blut, Blutersatz, dass man Blutkonserven ersetzen könnte mit diesem künstlichen Häm.
Sie sind ja noch in der Versuchsphase. Ende nächsten Jahres wollen Sie auswerten, ob sich das wirklich lohnt, wenn die Ergebnisse so sind, wie Sie hoffen. In welchem Stil werden wir dann mit Hilfe von Purpurbakterien Wasserstoff produzieren können?
Wir stellen uns vor, dass wir dezentral in verschiedenen Firmen, bei denen diese Fruchtabfälle anfallen, dass diese Firmen größtenteils autark zumindest ihren Energiebedarf decken könnten und dass wir dann sozusagen so ein dezentrales Wasserstoffsystem haben, dass die Firma entweder über Brennstoffzellen dann ihren Strombedarf decken kann oder der Wasserstoff so gesammelt wird, dass man Fahrzeuge betanken kann, dass zum Beispiel der Fuhrpark, dass der dann mit dem Wasserstoff laufen kann. Da es sehr dezentral ist, könnte es an vielen verschiedenen Orten, könnte es sich dann aufsummieren.
Und von wie viel Prozent unseres Gesamtenergiebedarfs reden wir da?
Wenn alles gut geht und unsere optimistische Schätzung so sich bewahrheitet, könnten das 10% unseres Gesamtenergiebedarfs sein.
Einen ersten Feldversuch soll es ab Ende des Jahres bei einem Safthersteller im baden-württembergischen Ditzingen geben. Teile dessen Tresterreste sollen in einem kleinen Bioreaktor an Purpurbakterien verfüttert und die so entstehende Energie mit Hilfe einer Brennstoffzelle für die Beleuchtung seiner Ladenräume genutzt werden. Das war Dr. Caroline Autenried vom Fraunhofer Institut in Stuttgart. Und wir beschäftigen uns in Global jetzt mal hiermit. Mit Wasser im Allgemeinen und mit Trinkwasser im Besonderen. In Deutschland sind wir es ja gewohnt, dass wir den Hahn aufdrehen und immer Wasser bekommen, das man auch trinken kann. Das ist in anderen Gegenden anders, zum Beispiel in Griechenland. Dort kämpfen die Menschen gerade nicht nur mit verheerenden Waldbränden. Nach einem bisher extrem trockenen Sommer herrscht in vielen Gegenden Wassermangel. Für die Menschen auf vielen Inseln kein ganz neues Phänomen, aber das Problem erreicht zunehmend auch das Festland. So haben in der Region Korinth mehrere Dörfer Alarm geschlagen, denn immer häufiger kommt überhaupt kein Wasser mehr aus dem Hahn. Und wenn, so die Dorfbewohner, sei die Qualität miserabel. Und die vielen Touristen, so Verena Schelter, verschärfen das Problem.
Yorgos Karafotias deutet auf ein Loch im Boden, aus dem ein Rohr herausragt. Etwa 60 Meter haben sie hier in die Erde gebohrt, um an Wasser zu kommen. Doch das Grundwasser ist aufgebraucht. Stattdessen leiten sie jetzt das Wasser aus anderen Bohrlöchern hierher, die noch tiefer gehen. Im Moment sammeln wir aus 3 Bohrlöchern 20 Kubikmeter Wasser. Früher hat dieses eine Bohrloch hier allein 60 Kubikmeter gefördert. Für Yorgos ist das eine Katastrophe. Er ist Landwirt in Velos Vocha, ein Gemeindezusammenschluss im Norden der Halbinsel Peloponnes in der Region Korinth. Was kann ein Landwirt tun, wenn er kein Wasser hat? Ein Landwirt braucht Land, Sonne und Wasser, um seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Wir bewirtschaften das Land viel weniger als noch vor 10, 15 Jahren. Jetzt ist die Landwirtschaft auf ungefähr 20% geschrumpft. Für mehr gibt es einfach kein Wasser. In der Region wird traditionell Wein angebaut. Fährt man von einem Dorf zum nächsten, kommt man immer wieder an verwaisten Weinbergen vorbei. Statt grünen Weinreben gibt es hier nur staubige Erde. Doch nicht nur die Landwirte haben unter dem Wassermangel zu leiden. Maria steht auf der Terrasse eines Hauses. Es ist nicht ihr Haus, sie wohnt in der Nachbarschaft, ist nur zu Besuch. Der Wassermangel sei hier Dauerthema. In letzter Zeit haben wir häufiger das Problem, dass wir 3 Tage lang kein Wasser haben. Da ist es schwer, die Wassertanks wieder aufzufüllen. Die Behörden hatten versprochen, das Problem zu lösen, aber es wurde nicht gelöst. Wenn dann endlich Wasser käme, könne man es nicht trinken. Nicht mal zum Zähneputzen verwenden sie es, weil es irgendwie schlammig sei, erzählt Maria. Deswegen kaufen sie das Wasser zum Trinken, Kochen und Zähneputzen in Flaschen und Kanistern im Supermarkt. Weil die kommunalen Brunnen weniger Wasser fördern können, versucht die Gemeinde schon seit einiger Zeit, an das Wassernetz der Nachbargemeinden angeschlossen zu werden. Diese beziehen ihr Trinkwasser vom Stymfaliasee und weigern sich bisher aber, Velos Vocha daran teilhaben zu lassen. Ein Unding, findet Landwirt Yorgos Karafotias. Es kann nicht sein, dass eine Gemeinde, die Wasser hat, es nicht teilen will. Sollen die Menschen hier sterben oder sollen wir auswandern? Sollen wir in die Stadt gehen? Was sollen wir tun? Wassermangel ist nicht nur in Velos Vocha ein Problem. Laut dem griechischen Ministerium für Klimakrise und Zivilschutz haben in den vergangenen Wochen mehr als 1 Dutzend Kommunen den Ausnahmezustand verhängt, auch im Südosten der Urlaubsinsel Kreta. Dort warnten Wissenschaftler erst vor wenigen Tagen, wenn nicht bald entsprechende Maßnahmen ergriffen würden, werde es aufgrund der Wasserknappheit in naher Zukunft vermehrt zu Konflikten zwischen einheimischen Landwirten und der Tourismusindustrie kommen.
Aber diese Maßnahmen sind nicht in Sicht, auch nicht auf Sizilien. 70% der Insel sind mittlerweile von einer extremen Trockenheit betroffen. Die Stauseen sind leer, Bauern bringen ihre Tiere zur Notschlachtung, da sie sonst verdursten würden. Rüdiger Kronthaler.
Luca Camarata treibt seine Ziegen in den Melkstand. Etwa 300 Tiere hat der Bauer noch. 26 Ziegen hat er in der vergangenen Woche zum Schlachthaus bringen lassen. Das Wasser ist rationiert. Camarata muss seine Herde verkleinern, weil es nicht für alle reicht. Die Milchproduktion seiner Tiere ist eh bereits nur noch halb so hoch wie gewöhnlich. Aber das Problem ist nicht die Produktion. Das Problem ist, die Tiere am Leben zu erhalten. Die Bauern auf Sizilien wissen eigentlich, wie man Nutztiere gut durch einen heißen Sommer bringt. Camarata hat Auffangbecken angelegt für das Regenwasser. Doch alle Becken sind staubtrocken. Das gab es noch nie, sagt er, seit 1,5 Jahren keine längere Regenperiode. Das italienische Klimaforschungsinstitut CNR hat errechnet, auf mehr als 70% der Fläche Siziliens herrscht derzeit extreme Trockenheit. Grund sei der Klimawandel, sagt Professor Antonello Passini. Früher sei das Azorenhoch gewisserweise ein Schutz gewesen für Sizilien vor der heißen Luft aus der Sahara. Das hat sich verschoben. Heute ist das deutlich heißere Sahara-Klima immer bestimmender für Sizilien. Die Hitze und der ausbleibende Regen sind aber nur ein Teil des Problems. Mehr als die Hälfte des aufgefangenen Wassers geht nach offiziellen Schätzungen verloren, aufgrund maroder Leitungen. Proteste in der Stadt Agrigento, beliebt bei Urlaubern wegen des berühmten Tals der Tempel. Das Leitungswasser von Agrigento ist streng rationiert. In den Hotels ist dies bislang kaum zu spüren, der Tourismus soll nicht leiden, aber die Anwohner bekommen mitunter wochenlang kein Wasser zugeteilt. Bei Emanuela Fragapane ist seit 2 Wochen das Wasser aufgebraucht. Die 45-Jährige, ihr Mann und ihr Sohn leben nun ohne fließend Wasser, ohne Waschmaschine, Spülmaschine, Dusche. Jeden Liter trägt sie mit Kanistern in ihre Wohnung in den 4. Stock. Ich bin jetzt völlig durchgeschwitzt. Kann ich duschen? Nein. Ich kann mich höchstens von der Sonne trocknen lassen. Wasser ist ein Grundgut, es ist ein Recht, eine Würde. Die Bewohner beklagen das Versagen der Politik und die Ungleichbehandlung. Jetzt in der akuten Krise würden reichere Ortsteile öfter von Tankwägen versorgt werden als ärmere Ortsteile, sagen sie. Viele befürchten auch, dass die Mafia längst am sogenannten blauen Gold am Wasser kräftig mitverdient. Der Präfekt von Agrigento, Filippo Romano, räumt ein, dass das sich anbahnende Problem der Wasserknappheit unterschätzt wurde. Der Zyklus der Politik ist oft bestimmt von den akuten Dringlichkeiten. Das ist ein strukturelles Problem. Hoffen wir, dass diese Krise uns hier weiterhilft.
Noch ein bisschen weiter südlich sieht es noch schlimmer aus, etwa in Tunesien. Immer weniger Regenfälle und extremer Wassermangel bringen die Landwirte an den Rand der Existenz und sie brauchen Lösungen. So wie Slim Masoki, der versucht, auf seinem kleinen Hof nur noch Pflanzen anzubauen, die widerstandsfähig und genügsam sind, also klimawandeltauglich. Dunja Sadaki hat ihn besucht.
Ici je plante les fleurs comestibles.
Hier pflanze ich essbare Blumen, Ringelblumen, Stiefmütterchen. Alles, was uns in die Hände fällt, wird zu Mulch verarbeitet.
Slim Masoki stapft über sein Land. Ein paar Hühner, ein großes, träges Schaf trottet herum. Zwei Hunde ruhen sich im Schatten aus. Slim kommt aus einer Bauernfamilie. Nicht einmal 3 Fußballfelder groß ist sein Hof. Masoki kommt damit gerade so über die Runden, erzählt er. Vor ein paar Jahren stand seine Existenz mehr oder weniger vor dem Aus. Ein Brand zerstörte die meisten seiner Orangenbäume. Masoki versuchte den Zeitpunkt zu nutzen, um von seiner Monokultur wegzukommen, wie er sagt.
Ich habe also die Kulturen diversifiziert. Ich habe viele Hecken angelegt. Ich habe viele Kräuter angepflanzt. Und ich habe es so gemacht, dass nie 2 gleiche Baumsorten nebeneinander stehen. So gibt es weniger Risiken für Schädlinge.
Mit seinem Ansatz ist Slim Masoki nicht allein. Viele Landwirte versuchen, in Tunesien umzurüsten. Auch weil sie müssen. Tunesien zählt zu den 24 Ländern weltweit, die am stärksten von Wassermangel bedroht sind. Das wird deutlich am Wasser, das in Tunesien pro Kopf zur Verfügung steht. Der Wert liegt bei weniger als 400 Kubikmeter pro Kopf pro Jahr. Das ist etwa die Hälfte des von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO definierten globalen Durchschnitts und gilt als absoluter Wassermangel. Ein Wasserproblem, das hat auch Slim Masoki, erzählt er, während er auf kleine schwarze Töpfe mit vertrockneten Setzlingen zeigt.
Jedes Mal sagen wir uns, gut, nächstes Jahr wird es besser. Jetzt sind wir uns ziemlich sicher, dass es eine Weile andauern wird. Wir müssen also zu den Wurzeln zurückkehren und uns fragen, was haben unsere Vorfahren getan? Wir müssen versuchen, Samen zu gewinnen, die besser an unsere Böden und unser Klima angepasst sind.
Dazu gehört auch der Einsatz von altem, traditionellen Saatgut. Das spiele eine wichtige Rolle bei der Anpassung an den Klimawandel, sagt Mbarek Ben Nasser von der Nationalen Genbank in Tunesien. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, das lokale genetische Erbe, wie er es nennt, zurückzuerobern. Denn aktuell müssen 70-80% des tunesischen Saatguts importiert werden. Saatgut, das überhaupt nicht mehr zum Klima im Land passe.
Bis 2050 werden die Temperaturen um 1,8 Grad ansteigen, also ungefähr um 2 Grad. Sorten, die nicht resistent sind, werden verschwinden. Unsere Sorten sind Temperaturanstiege und Dürren seit Tausenden von Jahren gewöhnt. Also werden sie auch dem Klimawandel und dem Temperaturanstieg widerstehen.
Das will auch Slim Masoki, seinen Hof fit machen für die Zukunft. Und so gehört er zu einer wachsenden Zahl tunesischer Bauern, die einen Weg gefunden haben, dem Klimawandel zu trotzen.
Nicht nur in Tunesien, auch hier in Mitteleuropa müssen die Landwirte Wege finden, um mit den veränderten klimatischen Bedingungen zurechtzukommen. Und auch in der Forschung ist das Thema ein großes, etwa auf dem Versuchsgut Frankenhausen bei Kassel. Hier wird ausprobiert, wie sich Karotten und Lauch so anbauen lassen, dass sie mit Hitze und Trockenheit, aber auch mit Starkregen gut zurechtkommen. Wie das aussieht? Jens Wellhöner hat es sich angeschaut.
Stroh raschelt, wenn Margitta Häfner eine Probe nimmt. Die Gartenbauexpertin von der Uni Kassel gräbt im Porree-Beet auf dem landwirtschaftlichen Versuchsgut Frankenhausen bei Grebenstein. Das Beet ist mit Stroh bedeckt.
Ja, das ist Victriticale, gehäckselt, als Mulchmaterial. Da haben wir eine Probe rausgenommen, gerade heute, genau, frisch beprobt, um zu schauen, wie sich das Material zersetzt und wie viel Nährstoffe freigegeben werden.
Der Mulch soll den Boden vor Verdunstung schützen, denn in trockenen Wochen wird er sonst rissig. Die Porree-Pflanzen würden dann ohne künstliche Bewässerung welken und eingehen. Dieses Jahr ist allerdings feucht. Durch den ständigen Regen ist der Boden nass. Aber auch unter solchen Bedingungen ist der Mulch nützlich.
Ja, dann wird das Wasser erstmal in dem Mulchmaterial aufgenommen und tritt nicht direkt auf die Bodenoberfläche ein, bildet dadurch auch nicht so einen versiegelten Oberboden, sondern es hat dadurch mehr Zeit, in den Boden einzufließen.
Der Porree wird beim Wachsen genau kontrolliert, denn das Beet ist mit Technik ausgerüstet. Sensoren im Boden zeichnen Feuchtigkeit und Temperatur auf.
In den nächsten Monaten werden wir hier intensive Proben nehmen. Also wir beproben die Porree-Pflanzen und auch, wie viel Beikräuter durchkommen durch das Mulchmaterial. Und Bodennährstoffe untersuchen wir auch.
Ein paar Meter weiter ist ein Feld mit Möhren. Lange, niedrige Dämme sind zu sehen, die sich wie Linien übers Feld ziehen. Die Möhrenpflanzen stecken drin.
Die klassische Möhre wird auf schweren Böden häufig in Dämmen angebaut. Eigentlich der Vorteil ist, dass sie eben schnell abtrocknen können, was bei schweren Böden notwendig ist. Aber nachteilhaft kann das sein in so Dürreperioden, da das dazu führt, dass sie schneller austrocknen. Und in unserem Projekt untersuchen wir eben alternative Dammformen, und zwar ein etwas breiterer und flacherer Damm, der damit Verdunstungsverluste minimieren soll.
Weniger Verdunstung, weniger künstliche Bewässerung. Möhren brauchen zum Beispiel im Lehmboden pro Jahr im Durchschnitt 30 Liter zusätzlich pro Quadratmeter. Porree sogar 90 Liter. Ob die alternativen Anbaumethoden da Wasser sparen und guten Ertrag bringen, das wird dieses und nächstes Jahr auf Gut Frankenhausen erforscht. Diese Methoden werden schon in der Praxis von Landwirten genutzt.
Aber da fehlt es dann tatsächlich noch an konkreteren Untersuchungen. Wie hoch ist tatsächlich die Wassereinsparung?
Und diese Wissenslücken wollen die Kasseler Forscherinnen und Forscher jetzt schließen.
Nächstes Jahr wissen wir da mehr. Was wir aber jetzt schon wissen, Wiesen, die nicht gedüngt werden und auf denen zahlreiche Gräser und Kräuter wachsen dürfen, speichern mehr Klimagase als intensiv genutztes Grünland, so wie es bei uns eben üblich ist. Darauf weist das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hin, aber diese Wiesen, so Michael Lang, können noch mehr.
Seit rund 10 Jahren grasen Schafe regelmäßig auf den Wiesen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Auf den 50 Parzellen des Versuchsgeländes in Sachsen-Anhalt wachsen Wiesen mit nur wenigen Hochleistungsgrassorten und im Gegensatz dazu Wiesen mit vielen verschiedenen Gräsern und Kräutern. Die Forscher haben über den Wiesen große Anlagen gebaut. Damit können sie zum Beispiel Dürren simulieren oder höhere Temperaturen. Der Klimawandel habe vor allem den Wiesen mit den Hochleistungsgräsern sehr zugesetzt, sagt Lotte Korell vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Also erstmal geht die Produktivität extrem runter. Und diese intensiv genutzten Graslandarten, die gehen sehr stark zurück oder sterben eben ab. Und andere Arten, die können dann einwandern und diese Lücken sozusagen schließen. Das sind aber keine Arten, die jetzt vom Landwirt unbedingt erwünscht sind.
Weniger intensiv genutzte Wiesen mit vielen verschiedenen Pflanzen kommen besser mit dem Klimawandel zurecht. So das Ergebnis der Forscher. Sie wussten das wohl schon immer. Die Kühe von Paul Brandsma in der Eifel. In Wittlich züchtet der gebürtige Holländer seit rund 30 Jahren Kühe. Er wollte keine Wiesenwüsten wie in Holland haben, sagt Paul Brandsma. Auf seinen Wiesen wachsen viele verschiedene Kräuter und Gräser. Die seien auch in den sehr trockenen Jahren nicht eingegangen. Und er weiß auch, warum.
Das Geheimnis sind die Wurzeln, sind eigentlich die Dinger, die man nicht sehen kann. Ja, das ist oft so im Leben. Es gibt Gräserarten, die tief wurzeln und dadurch natürlich in Trockenperioden besser die Trockenheit überstehen.
Einmal im Jahr schaut er sich seine Wiesen genau an, um zu sehen, dass seine Kühe, die hier das ganze Jahr leben, viele verschiedene Kräuter haben, als Futter und als Apotheke.
Es gibt Kräuter im Grünland, die eine günstige Wirkung haben für die Gesundheit von den Tieren. Also die Kühe brauchen auch diese Vielfalt. Es gibt ganz gewisse Sachen wie Schafgarbe oder Löwenzahn oder Spitzwegerich. Das sind zum Beispiel schon mal drei ganz wichtige Kräuterarten, die im Grünland einfach reingehören.
Die Kräuter liefern nicht so viel Energie wie die Powergräser auf den Wiesen der Monokulturen, aber sie gehen bei Klimaveränderungen oft auch nicht ein. Manche Kräuter profitieren sogar vom Klimawandel. Die runden, buschigen Blüten der gelben Skabiose-Pflanze wird man zukünftig wohl häufiger auf den Wiesen sehen, sagt Lotte Korell vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Die hat sich jetzt auch wenig beeindruckt von der zukünftigen Klimamanipulation gezeigt. Das ist aber auch eine Art, die auf typischerweise auf Halbtrockenrasen vorkommt und dementsprechend auch ganz gut angepasst ist an solche trockenen Bedingungen.
Weniger intensiv genutzte Wiesen und Weiden seien im Klimawandel zwar weniger produktiv, aber stabiler, sagen die Forscher. Zukünftig könnte es darum wieder mehr bunte, blühende Wiesen geben.
Und das wäre ja auch noch im Sinne der Artenvielfalt. Das war eine Reportage von Michael Lang und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn, schön, dass Sie dabei waren und machen Sie's gut.